Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben.
Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark.
Ah, Kevo.
Servus.
Kevo.
Ja, bitteschön.
Das letzte Mal haben wir im Mai geredet.
Das stimmt.
Also vor einem Mikrofon.
Mhm. Also war schon lang her eigentlich.
Hat sich in deinem Leben irgendetwas geändert?
Lass mich mal nachdenken. Ja.
Was könnte sich in einem halben Jahr geändert haben?
Ich habe einen Menschen geboren.
Boom. okay, gut. Warst du schwanger davor?
Ja, Christian.
Möchtest du über Geburt reden?
Wir können schon über die Geburt auch reden. Es war auf jeden Fall hart. Also ich finde, dass Frauen wahnsinnig krasse Menschen sind, ja, und wahnsinnig viel leisten. Und ich habe mich nach der Geburt gefragt, wie kann es möglich sein, dass es so viele von uns gibt? Weil es einfach arg war. Ich glaube, man wird da selber auch ein neuer Mensch irgendwie. Also es ist so eine Erfahrung, die machst du halt einmal im Leben oder vielleicht fünfmal, je nachdem, wie viele Kinder was du kriegst, aber die verändert dich. Ja, ich sitze hier komplett verändert. Naja, nein, nicht wirklich. Also,
wow, naja, ja, wird schon sein.
Ja, also auf jeden Fall gab es viele Veränderungen seit der Geburt und gibt es noch immer. Ich glaube, jeder Tag ist anders. Every day is different.
Wir könnten reden über die Geburt, wir könnten reden über die Zeit danach, auch wirklich vielleicht die ersten paar Tage nochmal zurück erinnern. Mhm. Oder auch die ersten Wochen, Monate, diese neue Rhythmen und neue Herausforderungen, Aufgaben, Schlaflosigkeit, was auch immer.
Ja, ich überlege gerade, dadurch, dass jede Phase so schnell vergeht, vergisst man diese Phasen so rapide, weißt? Also ich weiß manchmal gar nicht mehr, was vor 4 Wochen war, was da für ein Entwicklungssprung war oder wie so, weil, keine Ahnung mehr, man lebt so im Moment mit einem Kind, was wunderschön ist, muss ich sagen, dass ich mich jetzt echt ein bisschen anstrengen muss, mich zurückzuerinnern. Was war damals?
Wie war es zum Beispiel in die Wohnung kommen? Das erste Mal nach dem
Krankenhaus? Das war schön. Natürlich ist sowas auch überfordernd, weil du einfach ein neues Lebewesen hast, aber gleichzeitig bist du eine Familie auf einmal. Und das ist schon touching, natürlich. Also ich glaube, wenn man ein Kind auf die Welt bringt, das ist verbunden mit ganz vielen Emotionen. Also da ist so viel dabei, rauf, runter, Achterbahnfahrt, so viel Neues und ja, man muss immer eingrooven. Also ich glaube, diese Bilderbuchgeschichten, dass da kommst heim und da ist das eitle Wonne, das ist not the case. Ich bin nach einem Tag nach der Geburt schon nach Hause gegangen, weil es schön ist, wenn man sich seinen eigenen Space aufbauen kann. Du bist in so einer Bubble drinnen mit deinem Partner, mit deinem Kind, mit dem Baby, dass es schön ist, wenn du zum Beispiel jetzt nicht irgendwelche anderen Schwangeren um dich herum hast oder die ganze Zeit kommt irgendeine Krankenschwester rein. Es ist schön, wir haben dann so eine Hebamme gehabt, die uns begleitet hat, die war super. Und da lernt man halt diese neuen Menschen kennen, so gemeinsam. Mit allen Aufs und Ups und mit allen Sachen, die man, ja, die auf einen zukommen. Das ist halt, it's a fucking journey, weißt du, wie man? Ja, so Stillen und solche Sachen. Ich meine, keine Ahnung, da könnte man jetzt gleich 3 Stunden reden über meine Still-Journey. Aber manche Sachen, das habe ich gelernt, funktionieren jetzt vielleicht nicht so, wie man es immer vorgestellt hat.
Was zum
Weil
Beispiel?
Es ist eine Beziehung. Du hast einen neuen Menschen und der macht ja nicht alles, was du jetzt auf einmal willst, nur weil du denkst, okay, das ist jetzt gut oder so machen wir es jetzt oder du gehst jetzt schlafen, weil es macht Sinn. Ein Baby ist in Beziehung mit dir, das heißt, du musst dich eingrooven und das Kind muss dich kennenlernen und umgekehrt. Und das Schwanger sein ist anstrengend. Okay, dann kommt die Geburt. Das ist ein Wahnsinn, richtig arg und du denkst dir dann so, ich habe es geschafft, ich habe jetzt ein Kind. Wahnsinn, dass ich das gemacht habe irgendwie. Und das Ding ist, es hört dann nicht auf. Also du glaubst ja eigentlich, das ist so, wenn du schwanger bist, der Höhepunkt, jetzt kommt das Kind, dann habe ich das Kind. Aber dann fängt es ja erst an und das checkst du gar nicht so, dass du nach dem Krankenhaus heimkommst und nicht schlafst, Stunden, also tagelang nicht schlafst und du bist halt so, das ist, ach, diese Phase ist so special, weil da ist so viel Dankbarkeit da, dass alles gut gegangen ist und dass man den Menschen kennenlernen darf und auch für Dankbarkeit vom Partner, dass man ein Kind geboren hat. Das war arg, also Rollercoaster on emotions. Ja. Ja.
Unglaublich. Ja, ich nicke und ich wollte die Stille nicht zerstören. Ich wollte trotzdem fragen, wie funktioniert das, die Kleine kennenzulernen? Auf welchen Ebenen hast du sie schon kennenlernen dürfen?
Ich war noch nie einem Menschen so nahe wie meinem Babygirl. Weißt? Also das gibt's nicht. Das ist wirklich arg. Ich habe sie gebaut, weißt? Ich hab sie ins Leben irgendwie gebracht und sie hat einfach so viele Anteile von mir und von meinem Partner. Sie ist so eine Verschmelzung aus uns beiden, das super arg ist einfach. Das kann man einfach nicht verstehen, wenn man nicht selber einfach gerade ein Kind hat. Das ist so verrückt einfach. Das ist klischeehaft, aber dem Kind wachsen zu zuschauen, ist einfach so arg. Also es ist so ein zerbrechliches Wesen und dann schafft man es gemeinsam, dass 500 Gramm mehr hat und dann hat es wieder 500 Gramm mehr und man freut sich so, dass das einfach immer robuster wird und dass das immer kerniger wird. Und jetzt nach 6 Monaten ist, finde ich, so die Hochphase des Babydaseins, wo das Kind so speckig ist. Also, so, wo du dich so einlegen willst in das Kind. Also, wo es nicht mehr so zerbrechlich ist, weil es den Kopf kannst schon halten, es kann sich schon so ein bisschen herumrollen und es kann so halber sitzen. Ich würde am liebsten den ganzen Tag so einbusseln in dieses Baby und in diese Speckärmchen und so. Das ist so, so cute. Und ich habe halt auch nicht gewusst, dass ein Kind am Anfang, ein Baby ist ja wirklich teilnahmslos, weißt du? Also, ein Neugeborenes. Das liegt halt da und macht halt nicht so viel. Und umso größer das wird, dann fängt es halt an, dass es halt lächelt oder so. Weißt, das ist am Anfang auch nicht so, dass ein Baby rauskommt und lächelt oder was. Und jetzt, das Kind, ich schwöre dir, hat schon so eine Personality. Mhm. Es matscht gerade. Weißt, das ist so. Es sagt, hat so eine Lieblingswörter, es sagt immer Atta, Atta. Atta, Atta. Adel, Adel, ich liebe es, ich liebe dieses Kind.
Ich muss sagen, als ich eure Tochter das erste Mal gesehen habe, habe ich mir wirklich minutenlang gedacht, ich sehe den Vater des Kindes, ich sehe die Mutter des, also dich,
ja.
Dich und den Bench und dich und den Bench und dich und den Bench und in diesem Gesicht hat das ständig changiert. Ja. Das war wirklich unglaublich, ständig war es du oder er. Und es hat beides nicht gestimmt, es war immer ein neuer Mensch, aber es war so nah an, also natürlich, also ist ja rational, was ist es ganz, ist es ja gar kein Ding, ist ja komplett logisch, aber es war so eine shifting experience.
Ja.
Und dann muss ich auch sagen, dieses, wo ich dich da besuchen war und die hat nicht aufgehört zu lachen, bevor ich gegangen bin, wo ich dieses Video gemacht habe, das war auch, ich konnte das nicht glauben, die war so glücklich.
Ja, ja.
Die war ziemlich fucking happy.
Ja. Ja, wir versuchen schon einen Raum zu schaffen, der sie wachsen lässt, weißt du? Ich will ja nicht irgendwelche Sachen aufzwingen, ich will einfach, ich weiß nicht, ich habe das große Bedürfnis, eine wohlig warme Begleitung für dieses Kind zu sein, weißt du? Also so, ich gehe meinen Weg, weißt du, das Kind geht mit mir, aber es hat ganz lang allein, also alleine, weißt du, also so eine Verbindung zu mir und ich würde echt gern haben, dass das Kind sich entfalten kann in alle Richtungen und das, also es kriegt sehr viel Liebe. Ich liebe meine Mama, aber natürlich gibt es einfach Sachen, die man anders machen würde als Mutter jetzt, ja. Und ich will viel blödeln mit meinem Kind, weißt? Also ich will nicht haben, dass es wichtig ist, was andere Menschen denken, weißt? Ich will haben, dass wenn ich jetzt in der U-Bahn sitze und das Kind fängt den Schreien an, dann sage ich zum Beispiel manchmal, na, du hast eine ordentlich schöne Stimme, gell? Weißt du, also so, ich will, dass das Kind so sein darf, wie es ist, weißt? Und das ist, glaube ich, jetzt, ich meine, das Kind ist 6 Monate alt, das wird, glaube ich, nur eine Challenge. In der Trotzphase, viele Eltern werden jetzt sagen, warte nur, bis 2 ist der, jetzt sind sie noch lieb, jetzt krabbelt es noch nicht. Das hört ständig, jetzt warte nur, jetzt hast du das eh noch leicht, jetzt kannst du mit dem, kannst irgendwo hinlegen und das rennt da nicht davon. Aber ja, ich glaube, wir werden es einfach gut machen. Ich habe jetzt schon so, das, was ich auch nicht geglaubt hätte, eine sehr intensive Bindung zu dem Kind, weißt du, von Anfang an. Ich habe mich ja gefragt, wie wird das wohl sein? Kann ich da so einem neuen Menschen eine Bindung so schnell aufbauen oder so? Das sind lauter so Gedanken, die man sich macht. Aber es ist so deep. Das ist arg. Ich habe mich, glaube ich, auch sehr viel weiterentwickelt. Also Mutter sein ist auch ganz ein spezieller Job. Ein schöner Job. Mhm. Also ich hätte es nicht geglaubt, dass man so viel Spaß macht. Also es ist sau anstrengend. Weißt, ich habe mir heute doch beim Podcast so, ich habe nicht geschlafen in der Nacht. Weißt, ich hatte gerade Schlafregression, nennt man das. Zwischen 5. und 6. Monat, da schlafen die Kinder einfach nicht leiwand. Sie wird die ganze Zeit munter, schläft nur auf mir und so. Ich bin fertig. Also ich bin körperlich wahnsinnig im Arsch, wirklich. Aber es ist trotzdem so, dass ich Energie habe, dass ich weiter mache. Und ich habe mir aber gefragt, dass der in der Nacht, ich habe nicht geschlafen, wie wird wohl diese Podcast-Aufnahme heute sein? Wie werde ich performen? Aha. Und es ist, ja, weiß nicht, I'm a standing warrior, weißt du? Also das ist so anstrengend zu haben, aber diese Gleichzeitigkeit ist so verrückt im Leben auch. Es ist so anstrengend und gleichzeitig aber auch so schön. Das habe ich auch gelernt irgendwie. Ja. Und ich beschäftige mich sehr viel mit mir selber, weißt? Bevor die Geburt war, war ich in Therapie, weil mich dieser neue Lebensabschnitt einfach, ja, verunsichert hat, würde ich sagen. Oder ich habe nicht genau gewusst, was auf mich zukommt und ich wollte mir einfach preparen. Und ich finde, so Mutter sein und da so in diese Rolle reinsliden, da ist Therapie sehr hilfreich, weil du so viele neue Punkte an dir kennenlernst, wie bist du, wie verhältst du dich und so. Es ist so ein großes Lernfeld. Und ich bin so viel glücklicher und ausgeglichener jetzt gerade. Und ich habe mich auch gefragt, warum. Ich meine, erstens einmal, weil ich sehr viel Liebe gerade gebe und so. Aber auch, weil ich sehr viel mit meinen Händen arbeite. Weißt, also es ist eine Auszeit von dem Job, den ich sonst da mache, der so im Hier und Jetzt ist und wo ich auch sehe, viele Menschen sagen, okay, wenn man Care-Arbeit macht, man sieht das nicht so, was man tut den ganzen Tag, man macht immer wieder das Gleiche und so, aber trotzdem, man sieht, dass nachher der Windel einmal voll ist. Also man macht ja was, man sieht den Prozess mit den Händen so. Und es ist so körperbetont, es ist so viel getragen, ich trage so viel, ich schaukle so viel, ich summe so viel, ich singe so viel, es ist so viel Vibration und so viel Körperlichkeit, die mich so in das Hier und Jetzt bringt.
Und das ist wahrscheinlich genau dieses 2 Nervensysteme in einem Raum.
Ja.
Und diese ganzen Soothing-Strategies sind ja immer auch Self-Soothing-Strategies.
Oh ja, Wahnsinn. Da gibt es zum Beispiel den Moment, wo sie einfach quengelt, ja, sie will schlafen und sie schafft es halt irgendwie nicht. Ja. Und dann hilft man und unterstützt man. Und man tragt sie und man denkt so, okay, boah, das ist so anstrengend, bitte schlaf endlich ein, was ich kann nicht mehr. Na, glaubst du, vielleicht dann schlaft sie ein? Na, sicher nicht. Die merkt es ja, dass du gerade nicht da sein willst oder dass du jetzt gerade haben willst, dass sie einschlaft. Erst ab dem Moment, wo ich mich richtig geil lasse, wo ich selber mit dem Körper dann so mitgehe und die Gesänge, die ich da mache, dieses hey, ja, oh, hey, also ich mache immer so Urgesänge. Dann, wenn ich da so richtig selber in Trance bin, merke, wie ihr Körper so schwer wird und wie sie dann weg ist. Mhm. Also wenn ich auch mich fallen lassen kann und das ist, diesen Moment so erleben, ist arg ein Wahnsinn.
Surrender.
Ja, das ist. Sonst habe ich einfach sehr viel gelebt in dem, was wird in der Zukunft sein, also für Projekte arbeiten, die nicht jetzt halt in dem Moment gerade sind, logischerweise. Oder irgendwie in der Vergangenheit oder so. Und diese Erfahrung ist so jetzt. Und ich glaube, das ist sehr heilend. Weil, ja, wir können die Zukunft überhaupt nicht bestimmen. Wir können auch nicht die Vergangenheit irgendwie ändern. Ich kann nur jetzt für die Menschen da sein. Und das hört man so oft, aber dann gibt es Momente, wo man es versteht. Mhm. Und jetzt ist es so weit, dass ich das verstehe. Und ich bin 36 und jetzt verstehe ich es erst. Weißt, es sagen so viele Leute und ich live in the moment, live now und so. Und ich denke mir so, ja, habe ich eh gewusst, klar. Aber nein, ich check's jetzt erst. Und manchmal braucht man dann wahrscheinlich das Alter oder gewisse Erfahrungen, damit man Sachen checkt.
Naja,
ich bin so weise.
Na, ich wollte gerade sagen, mit 36 ist eh urgeil. Hast du noch mehr als doppelt, wahrscheinlich dreimal so viel Jahre vor dir, wo noch mehr Weisheit durch dich durchströmen darf.
Ja. Ja, also ich bin echt zufrieden eigentlich, ja. Muss ich sagen, es ist so weird, aber es ist so eine ganz besondere Zeit im Leben, wo ich mir denke, die mag ich aufsagen. Jede Sekunde aufsagen, weil wird vielleicht das letzte Mal sein, dass sie gewisse Sachen sagt, gewisse Sachen macht, weil sie die Stimme von dem Kind zum Beispiel voll schnell verändert. Jetzt kannst du schon ganz andere Sachen brabbeln, was nur vorher, also es ist so, manchmal denke ich mir, scheiße, wieso habe ich da kein Foto gemacht? Wieso habe ich das nicht aufgenommen? Wieso ist das schon vorbei? Wieso ist das weg? Es ist entgleitet so schnell, dass es wurscht ist. Du musst es einfach wirklich in dem Moment aufsagen.
Aber man sagt ja immer, dass dann so, wenn Familien dann so ein zweites, drittes oder noch mehr Kinder haben, dass dann irgendwann dieses Dokumentationsinteresse gegen null tendiert.
Ja, deswegen, ich bin das dritte Kind, es gibt drei Fotos von meiner Taufe. Verstehst du mich? Naja, ich finde es halt, keine Ahnung, ich mag dem Kind jetzt schon viel Aufmerksamkeit schenken, weißt du? Also es hat es verdient. Das ist da jetzt da und das soll einfach auch von mir gesehen werden irgendwie. Ich will es jetzt nicht überfordern, dass ich die ganze Zeit auf dem Kind sitze wie eine Glucke, aber das glaube ich mache ich auch nicht. Und ich habe Gott sei Dank eben einen Partner, der wahnsinnig engagiert ist. Also so ein Vater haben ist sowieso fürs Kind. Manchmal sagen wir, du hast dein Glück mit uns, weißt du, wir natürlich auch mit dir, aber dann sitzen wir so zusammen, aber ich denke mir schon, wirklich, das naja, manchmal muss man sich selber so ein bisschen hochpushen, dass man es wirklich auch gut macht, weißt du. Man hat jetzt keinen Arbeitgeber, der irgendwie sagt, gut gemacht, guter Job, weißt du. Da ist keiner, der das irgendwie sagt. Ich glaube, man pusht sich dann oft gegenseitig. Und was uns auch manchmal hilft, ist einfach rausgehen als Familie und dann sieht man, wie gut man eingespielt ist als Team und wie andere das machen. Und dann denkt man sich oft, na, so will ich es überhaupt nicht machen. Also einfach, dass man wieder checkt, so, wir sind schon special, also crazy auf eine Art und Weise. Aber es passt, ist okay.
Sag, wie ist es mit gesellschaftlicher Unterstützung? Man kriegt ja zum Glück auf diesem Planeten immer, wenn man ein Kind hat, was kriegt man? Ich glaube, 5.000 Euro pro Kind kriegt man, egal in welchem Land man lebt. Einfach, dass man sich ein bisschen, dass es einem gut geht.
Ja.
Hat dir das geholfen, diese enorme soziale Unterstützung, die man kriegt als Mutter?
Meinst du, lass du gerade, weil ich so viel enorme Unterstützung
kriege? Nein, ich wollte einen blöden Scherz machen darüber. Dass man ja...
Aber anscheinend ist wirklich Österreich eines der Länder, wo es am besten zugeht, karenztechnisch.
Ja, Karenz ist ein Aspekt, finde ich, von sozialer Unterstützung.
Ja, also jetzt monetär Karenz. Ja. Du kriegst halt ein Jahr lang Geld, aber halt auch nicht 100% von dem Gehalt davor, sondern wieder abgespeckt. Aber gesellschaftliche Unterstützung, ja, es ist mittlerweile so geworden, glaube ich, dass jede Familie schon sehr für sich selbst lebt, weißt? Damals hat es ja geheißen, ja, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ja, verstehe ich und glaube ich auch, dass das gut ist, dass man mehrere Inputs kriegt, aber es ist in der Stadt gar nicht so einfach wie gedacht. Ich bin schon auch einsam. Also ich glaube, das ist ein Mutterding gerade bei Neugeborenen oder so, weil man ist einfach ständig mit dem Kind beisammen, aber man macht jetzt nicht jeden Tag 100 Aktivitäten, weil es einfach sehr anstrengend ist mit dem Kind. Wir wohnen zum Beispiel im ersten Stock ohne Lift oder zumindest im Zwischenstock ist der Lift, da bringt man nichts. Ich muss halt ständig das Wagerl auf für Arbeit zahlen und so. Es ist körperlich sehr, sehr fordernd. Ja, und eine Community in dem Fall wär schon geil. Aber ich weiß nicht, wie man das macht. Ich meine, sicher, da müsste man wahrscheinlich so in so Mama-Gruppen gehen. Also ich glaube, es ist schon möglich, dass man sich das irgendwie holt. Aber gerade am Anfang muss man selber mal das Kind kennenlernen. Die ganzen Routinen müssen sich einspielen. Und da mir ist jetzt noch nicht so gelungen. Aber ich habe halt natürlich Freunde, die mich unterstützen, die kommen. Und wir gehen spazieren oder so. Und so schon. Aber das ist jetzt auch nicht, dass da jeden Tag wer vorbeikommt. Weil überlege mal, wenn bei dir jeden Tag wer vorbeikommt, das findest du auch irgendwie anstrengend. Also von meiner Familie sind wir die Ersten, die das Kind jetzt in der Stadt großziehen, was auch so eine gewisse Distanz mit sich bringt, weil einfach Stadt, Land, was die kommen nicht so oft und so.
Ja, ich wollte kurz beim Thema Einsamkeit bleiben, nämlich, weil ich mache ja seit Mai so ein Praktikum und besuche da vor allem ältere Menschen.
Ja.
Man muss sich tatsächlich sehr alte Menschen vorstellen.
Ja.
Und da gibt es welche, die werden zum Beispiel einmal in der Woche besucht. Das ist der eine Besuch, den die haben.
Und sonst ist nie wer da?
Ja, es gibt natürlich Menschen, die in einem Heim sind. Mhm. Das hat auch wieder eigene Vor- und Nachteile. Aber ich besuche im Einzelbesuch, ich mache auch Gruppenanimationen. Das ist in Heimen auf einer Demenzstation. Aber diese Einzelbesuche sind bei Menschen, die noch zu Hause leben.
Mhm.
Und wenn das sind Menschen, die potenziell auch gar nicht alleine die Wohnung verlassen können.
Mhm.
Teilweise schon. Aber auch auf eine Art, wo eigentlich die ganze Architektur der Stadt gegen sie arbeitet. Nicht aktiv, aber zum Beispiel, wenn du zwei Stöcke brauchst, um zu gehen oder einen Rollator, dann ist das nicht egal, wie lange das Licht am Gang anbleibt, bevor es ausgeht.
An sowas denkst du gar nicht, gell?
An sowas denkt man nicht, weil das kommt mir schon immer relativ schnell vor in dem Haus, wo ich wohne, wie schnell das Licht aus ist. Aber ist ja mir wurscht. Ist ja nur ein Ärgernis. Aber das ist nicht ein Ärgernis, wenn du beide Hände brauchst, um die Stöcke zu halten und vielleicht der Lichtschalter auch ein bisschen zu hoch ist für dich und du bist möglicherweise gerade auf Stufen, die du eh schon gar nicht so gut siehst, weil du schon nicht mehr so gut wahrnehmen kannst. Aber es gibt auch Haustüren, die, man kennt das ja in Wien, diese riesigen Haustüren aus Holz von einem Altbau, da braucht man ja schon als gesunder, erwachsener Mensch eigentlich ganz schöne Kraft, um die aufzuhaben.
Mhm.
Das ist für manche Menschen nicht mehr möglich, so eine Tür zu öffnen.
Ja, sicher.
Und dann rede ich noch gar nicht davon, diese Unebenheiten, wenn du auf der Straße gehst oder wie unterschiedlich, da gibt es manchmal einen Randstein, der hat 15 bis 20 Zentimeter Höhe.
Ja.
Wenn du da mit einem Rollator unterwegs bist, bist du komplett gearscht.
Ja,
genau.
Das sieht man einfach, die Barrierefreiheit, die nicht gegeben ist, auch in der Stadt.
Genau.
Ja.
Aber zurück zur Einsamkeit. Ich finde, das hat mir dieses Jahr irgendwie, habe ich eh schon immer so empfunden, aber das ist so eine stille Epidemie, in allen Altersklassen. Aber es gibt dann immer so bestimmte, glaube ich, Lebensphasen, wo es noch stärker wird. Und eben das hohe Alter oder auch, habe ich das Gefühl, wenn man das erste Mal in seine eigene Wohnung zieht, das ist ja immer sowas total positiv Besetztes.
Mhm.
Aber dann kann das ja echt der Wahnsinn sein. Auf einmal kriegst du mit, na, da ist niemand. Das war eh vorher nervig, als man noch daheim gewohnt hat. Aber jetzt, wo da niemand ist schon eine andere Herausforderung.
Mhm.
Und eben so, weil das, was du jetzt gesagt hast, hast du auch schon gesagt, dass wir uns so mal getroffen haben, eben, dass da, ja, ich meine, es ist einerseits wunderschön, da Mama sein zu dürfen. Und andererseits, ja, da ist man jetzt eben allein. Das war sicher so nicht geplant. Nicht jetzt, also ich meine es evolutionär.
Ja.
Ich meine es evolutionär
ja,
jetzt.
Ja, weil du gesagt hast, das geht vielen Menschen so auf unterschiedlichen Ebenen und in Lebenslagen. Glaube ja. Also ich glaube auch, dass unsere digitale Welt da ein bisschen dazu beiträgt, dass jeder in seiner Digital Bubble lebt, die an die Inhalte einspielt, die man selber für interessant findet. Alle anderen findet man dann scheiße. Und deswegen bleibt man so unter sich und man glaubt, man ist eh nicht allein. Weil wenn man auf Instagram schaut oder auf TikTok, dann sind ja eh Menschen, die an irgendwas erzählen oder so. Mhm. Weißt, aber wie siehst du das?
Ja, also ich meine, wir sind ja noch aufgewachsen in einer Zeit vor Smartphones.
Mhm.
Kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Hat sich auch irgendwie, glaube ich, nervig angefühlt. Das Smartphone war zu Beginn ja irgendwie eher so eine, fast eine Art Erlösung. Oder überhaupt mal ein Handy. Noch vor dem Smartphone hatten wir zuerst die Handys mit den kleinen Displays. Aber wenn ich mir denke, das Smartphone ja heute eigentlich für diesen ständigen Dopamin-Rush steht, dass du halt immer was verpassen kannst, ständig kann da ein neuer Post oder ein neuer Inhalt sein. Und dieses komplett automatisierte, diese Bewegung des der Hand und der Finger, um das Handy aufzudrehen, um diese App zu öffnen und das nachzuschauen, dann dreht man es wieder ab. 4 Sekunden später nimmt man es wieder raus, macht genau dasselbe.
Mhm.
Das hatten wir, also wir hatten wahrscheinlich das Privileg, eine Jugend und Kindheit ohne dem zu haben. Und auch, ich glaube, ich war 20 oder 22, als ich mein erstes Handy hatte und ich hatte ein Smartphone wahrscheinlich erst mit über 30.
Naja, warst du schon spät dran, würde ich sagen, oder? Nicht?
Ja, da hat es das iPhone schon gegeben, aber ich glaube, es war noch iPhone ohne Apps. In der ursprünglichen Version hatten die das ja noch nicht. Naja, ist eh auch egal, aber ich glaube, irgendwann habe ich das erzähle ich jetzt eh gerade dauernd, ich habe das irgendwann gelesen, dass Reptilien nicht quasi die Gemeinschaft brauchen, sondern dass sie mit sich alleine kein Leid haben. Und wenn du aber Säugetiere nimmst, dann brauchen die andere Säugetiere.
Mhm.
Und irgendwo habe ich so einen Kalender mal gesehen, wo es einfach nur unterschiedliche Säugetiere sind, die sich halten.
Mhm.
Also was auch immer, welche Tiere, ganz egal. Ich hoffe, das stimmt jetzt, dass es Säugetiere sind. Pinguine, ist das so? Oder Kaninchen oder Rehe, die sich alle, oder Hunde und immer zwei.
Mhm.
Und dann habe ich mir gedacht, als Menschen sind wir wirklich krass herausgefordert, weil wir haben dasselbe Bedürfnis nach Nähe, aber wir haben dieses Hirn, das da diese Bewusstseinsebene reinbringt und die, ich wollte jetzt sagen, damit sind wir halt ein bisschen gearscht, aber man könnte es auch positiv framen, damit sind wir halt sehr herausgefordert, ne? Weil wir wollen die Nähe und die Intimität und das Kuscheln und die Wärme und das energetische Spüren eines anderen Nervensystems. Ja, und dann kommt halt noch eine bestimmte Art von Trauma und Stress dazu, den, glaube ich, man nur mit unserem Hirn haben kann. Und das zu bewältigen, ich glaube, das ist halt unglaublich. Und deswegen freut es mich auch so, oder berührt es mich so, wenn du erzählst von deiner Familie jetzt mit Tochter. Weil das, was du da jetzt erzählst, was ihr beide als Eltern hier, glaube ich, zur Verfügung stellst, ist vielleicht das größte Geschenk, das ein Mensch bekommen kann, nämlich ein reguliertes Nervensystem als Start in dieses neue Leben.
Mhm.
Eben zu spüren, hier wird man gehalten, hier wird man gesehen, auch wenn das rational noch gar nicht möglich ist für die Kleine, zu checken, dass sie gesehen wird, spürt sie es somatisch und energetisch wahrscheinlich durchgehend.
Ja.
Und stell dir vor, wie wäre es, wenn das jeder bekommen hätte?
Ja. Also früher haben sie dann Menschen erzählt, ja, lass liegen, lass schreien und so.
Ja.
Es reden ja noch immer viele mit bei der Kindererziehung, weißt du, wenn du woanders bist, dann haben die andere Inputs. Was ja manchmal wahrscheinlich auch nicht so schlecht ist, wenn du andere Inputs auch kriegst. Aber gewisse Sachen will ich einfach so machen, wie ich mir denke, dass es gut ist, weißt du. Und dann schauen wir mal, wo es hinführt. Wahrscheinlich ist das Kind dann irgendwann einmal 18 und sagt, warum hast du das so deppert gemacht, weißt
du. Also, du warst immer so lieb zu mir.
Ja, und jetzt habe ich überhaupt keinen Biss und keinen Grip und weiß ich nicht. Man weiß es nicht, ne?
Ich habe das mal gehört, ich weiß sogar, aus welcher Ecke es kommt, aber es ist also ewig her, 20 Jahre oder was, da hat eine Mutter, eine jüngere Mutter, hat gesagt, voller Stolz, so, ich habe es geschafft irgendwie, ich habe bis jetzt alle diese Fehler von meinen Eltern, die habe ich nicht gemacht in meinem eigenen Muttersein. Und dann hat jemand darauf geantwortet, ja, das ist wirklich beeindruckend, dass du das geschafft hast, das zu analysieren und zu erkennen und umzusetzen. Aber du darfst nie vergessen, du hast deren Fehler nicht gemacht, aber du wirst deine machen.
Ja.
Und so ist es halt. Aber ich glaube, es gibt natürlich, wenn man jetzt überhaupt von Fehlern redet, ich finde, weiß nicht, ob das richtige Konzept in dem Gespräch jetzt ist, aber da gibt es schon Degrees of Gravity. Also man kann schon sehr daneben greifen und man kann halt auch manchmal ein bisschen daneben greifen.
Ja.
Und
ja, ich meine, das ist, wenn du etwas machst, egal was, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass du auch Fehler machst, ja. Und ich glaube, das hat mich am Anfang ein bisschen so zurückgehalten, weil ich mir gedacht habe, ich bin noch kein perfekter Mensch, ich kann noch kein Kind kriegen, weil ich will ja gut sein und perfekt sein, wenn, also als Mutter, aber das ist nicht möglich einfach, weißt du? Also ich glaube, man muss versuchen, einfach ein gutes Vorbild zu sein. Was ist ein gutes Vorbild? Da denke ich mir ja manchmal, weißt du, wenn ich jetzt voll gestresst bin und ich stecke mir eine Schokolade ein und sie sieht das so wie so ein Schokolade.
Du isst vor deinem Kind Schokolade?
Ja, ich habe mir auch gedacht, scheiße, die denkt jetzt, die kriegt das jetzt mit. Irgendwann wird sie vielleicht auch einfach schnell so eine Schokolade einstecken.
Das sieht man einfach, dass es dir absolut egal ist. Ja. Es ist dir absolut egal.
Ja.
Du machst einfach, was du willst.
Ja. Nein, es ist wirklich...
Es ist so verrückt.
Ich glaube, man hat dann komische Ansprüche auch. Ja, oder wenn man mit dem Kind, ich bin schon sehr unternehmungslustig, weißt du, und ich gehe auch viel mit dem Aussehen und mache irgendwie Sachen, aber ist es dann vielleicht dem Kind zu viel, weißt du, weiß man das?
Ja.
Indem es schreit, oder was? Nein. Oder irgendwann sagt, wie habt ihr mich überall rumgezahlt, ich komme überhaupt nicht zur Ruhe.
Das kann eh sein, dass, ich meine, man kann es nicht wissen, aber ich würde natürlich ganz stark auf dein Bauchgefühl vertrauen.
Ja,
und
ich glaube, wenn es mir zu viel wird, kann ich mir vorstellen, dass es einem Kind zu viel ist. Ne? Also ich meine, vielleicht, naja, ich weiß es nicht. Aber ja, das ist schon weird, wenn man dann eine Mama ist, dass man einfach, ich habe eine große Selbstsicherheit gewonnen, auf mich bezogen, weißt du? Also so, ich spüre, was sie braucht, kann ich es nicht beschreiben. Und manchmal habe ich aber nicht im Leben gewusst, was brauche ich oder so, weißt
du? Also, das hast du ja jetzt auch noch nicht gesagt. Du hast gesagt, du weißt, was sie braucht.
Ja, was heißt das jetzt?
Es kann ja sein, dass du das tatsächlich super gut spürst, aber das heißt ja noch nicht, dass man die Fähigkeit hat zu spüren, was man selber braucht.
Nein, das stimmt. Aber das gibt mir Sicherheit, wenn ich weiß, was sie braucht. Ich kann das nicht erklären.
Nein, ich glaube, es muss ja auch ein unglaublich schönes Gefühl sein. So das Wort ist irgendwie, klingt so falsch, aber so fast was wie ein Kompetenzerleben.
Mhm.
Also ich habe es geschafft, diesen Menschen zu beruhigen oder ihn zum Lachen zu bringen. Und auf einmal, wie du gesagt hast, so, dass du vorher gemeint hast, das ist so mit den Händen und Dinge machen. Das ist ja ganz weit weg von dieser digitalen Dopamin-Rush-Gesellschaft, sondern es ist, ich meine, da wird schon genug Dopamin ausgeschüttet werden, wenn ein Baby lacht, das vielleicht vorher geweint hat, aber das ist halt dann the real thing.
Ja.
Und ich wollte auch noch sagen, dieses Perfektion, ich weiß nicht mehr, aus welchem Buch ich das habe, aber da ging es darum, dass eben eine Zeit lang so diese Idee da war, eben perfekt zu sein als Eltern, als Mutter, als Papa. Und dass es dann irgendwann diesen Wechsel gab, ich glaube in den 80ern, 90ern, auf Good Enough Parenting, wo es eben erlaubt ist, Fehler zu machen, von der Struktur des zwischenmenschlichen Kontaktes, und man bei Fehlern einfach sich entschuldigen kann und es ownen kann. Und damit wird es auf einer Metaebene noch ein beziehungsvertiefendes Element, so wie es, glaube ich, in jeder Beziehung eigentlich sein sollte.
Ja.
Good Enough. Das heißt nicht, es ist mir egal, I'm slacking.
Ja.
Nein, es heißt einfach nur, ich mache so gut ich kann und das, also wie du gesagt hast, überall, wo wir hingreifen, werden wir auch Fehler machen.
Ja.
Oder gerade nicht aufmerksam genug sein oder was auch immer, aber man kann es dann ja wieder richten.
Mm-hmm. Ja, das mache ich auch. Also wenn sie weint, weil ich jetzt irgendwie im Haushalt irgendwas mache und dann weint sie halt 3 Minuten, weißt du? Also es ist eh hart wahrscheinlich, aber dann erkläre ich nachher, warum ich nicht da war oder so, oder entschuldige mich ein bisschen, weißt du? Also ich versuche, dass ich sie erkläre, warum ich nicht da war. Also, und ich habe das Gefühl, sie versteht das, obwohl sie es eigentlich, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es versteht, weißt du? Aber ich glaube, sie, irgendwas ist da, dass sie es checkt.
Wir gehen halt immer von dieser verbalen, rationalen Ebene aus, aber da ist ja noch ein Körper.
Ja.
Und ich glaube allein, wenn du sagst, dass du so singst. Ich glaube, das sind so viele haptische, somatische, körperbasierte Wahrnehmungsebenen, die ihr absolut zur Verfügung stehen.
Ja.
Und ja, she's craving for you.
Ja, das ist halt, irgendwie kann man dann so Teile von sich selbst ausleben, die man immer schon gerne
Beispiel?
Ausgelebt hätte. Naja, ich finde, die ganze Wohnung ist meine Bühne. Weißt? Also ich mache dann so, ich tue die Wäsche aufhängen und das ist ein Spektakel. Weißt du, so, wow, und dann mache ich so Abracadabra und dann tue ich die Wäsche her und dann sage ich, wow. Und dann singe ich so und dann erkläre ich alles und das ist wirklich sehr, manchmal denke ich mir, Scheiße, wenn das Kind dann wirklich einmal ins Theater gäbe und ist das so brotlos, was will man? Kriege ich das jetzt als mit durch den Podcast teilweise? Scheiße. Oh, aber ja.
Du. Na gut, wir haben noch ein paar Jahre Zeit.
Ich kann es nur anders irgendwie beeinflussen. Aber.
Na bumm.
Ja.
Na arg, okay, also jetzt haben wir quasi ein halbes Jahr haben wir Pause gehabt. Jetzt haben wir da einen neuen Menschen. Ich nehme an, die wird auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Wie lange habt ihr vor, dass ihr euch um eure Tochter kümmert?
Unser Leben lang.
Ah ja, okay, passt. Ein halbes Jahr ist jetzt auch nicht wenig Zeit. Also.
Nein, das ist nur die Frage, wie wir das Ganze lösen mit so Betreuung, wenn man dann wieder im Beruf einsteigt. Ich glaube, das ist so die nächste Challenge.
Macht es da Angst?
Ja, auf jeden Fall, ja. Mein Kind jemanden zu geben, damit ich arbeiten kann, wo ich nicht weiß, was ist das für eine Person und so in einem Kindergarten. Ja, aber ich glaube, sie ist sozial, also sie mag gern andere Menschen.
Na gut, das wundert mich bei den Eltern überhaupt nicht.
Aber vielleicht ist es auch voll das spaßige Erlebnis, mit anderen Kindern am Vormittag herumzuwuseln. Vielleicht ist es einfach, man muss überall als Positives sein, gell? Also es ist noch weit weg, da reden wir irgendwann, wenn es soweit ist. Jetzt sind wir mal im Moment, Christian.
True that.
Aber wir haben nur über mich geredet und wir haben kurz einen Einblick bekommen von dir mit dem Thema Einsamkeit. Aber ich glaube nicht, dass die Leute wissen, warum du andere ältere Menschen besucht hast.
Das stimmt. Ja. Darüber haben wir noch gar nicht geredet.
Ja, was war da? Oder was ist da?
Ja, ich habe Anfang 2024 die Entscheidung getroffen, dass ich langfristig nicht mehr ökonomisch abhängig sein möchte von Kunst, von Kunstproduktion.
Ja, und was hast du dir dann überlegt?
Ich habe mir überlegt, dass eben der Witz, den ich immer mache, ist klassischer Bankraub, ist eigentlich das, was mir hilft zu überleben, aber es ist natürlich nur ein Witz. Nein, im Jänner, Februar, habe ich die Entscheidung getroffen, das Propedeutikum zu beginnen. Mhm. Das kennt man als Wort, aber die meisten Menschen wissen eigentlich nicht, was es ist. Es ist in Österreich, wenn man Psychotherapeut oder Psychotherapeutin werden möchte, muss man zuerst den ersten Teil einer Ausbildung machen und dann den zweiten Teil einer Ausbildung. Und das Propedeutikum ist der erste Teil, dauert ungefähr 2 Jahre. Und dafür habe ich mich angemeldet. Das ist etwas, das habe ich schon jahrelang vorgehabt und mir immer gedacht, es ist zu teuer in Summe. Mhm. Ich kann diesen zweiten Teil, der dann wirklich viel Geld kostet, nicht stemmen. Und dann Anfang des Jahres, dieses Jahres, habe ich dann auf einmal realisiert, wie unglaublich weird das ist als Herangehensweise, weil diesen ersten Teil hätte ich immer machen können. Den hätte ich immer mir leisten können. Das wäre auch kein großes Commitment gewesen. Und ich habe das nicht gemacht, weil ich wegen diesem möglichen zweiten Teil, weil der so herausfordernd wirkt. Genau, und damit war es dann innerhalb von einer Woche entschieden. Und wenn man dieses Propedeutikum machen, also wenn man es absolvieren möchte, dann hat man ungefähr, weiß nicht, 750, 780 Theoriestunden. Aber wenn man die fertig hat, hat man noch nicht das Ding abgeschlossen, sondern man muss auch Supervision machen, eine bestimmte Anzahl von Stunden, und man muss bestimmte Therapiestunden absolvieren, auch eine konkrete Anzahl. Und man muss eine ziemliche Latte, nämlich 480 Stunden Praktikum machen. Und da gibt es eine Liste auf dem zuständigen Ministerium, auf der Webseite von denen, welche Institutionen sind dafür geeignet. Mhm. Und ich habe da, weiß nicht, um die 10 angeschrieben, habe lecker keine einzige Antwort bekommen, habe dann gedacht, naja, das verstehe ich als Quereinsteiger, ich habe ja nicht so viel zu bieten in diesem Bereich. Oder ich glaube, ich habe da gar nichts zu bieten, also zumindest jetzt, was Ausbildungen angeht. Und dann hat ein Verein sich gemeldet, Jung und Alt heißt er. Und die machen seit, ich habe keine Ahnung, habe vergessen, seit 20 Jahren, seit 30 Jahren, bieten die eben Besuche an, ursprünglich nur für ältere Menschen und mittlerweile auch für Jüngere, die halt irgendwelche Einschränkungen haben. Muss man einen relativ geringen Betrag zahlen, wenn man diesen Service in Anspruch nehmen will. Ist auch faszinierend. Ich habe das irgendwann einmal, ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, aber ich habe mal gehört, dass die Durchfinanzierung nur ein paar Dutzend, Tausend Euro kosten würde von dem Verein, aber dass da scheinbar die Förderung so schwach ist, dass man eben Geld verlangen muss von den Leuten. Aber ja, da bin ich jetzt seit Mai.
Und wie ist das?
Ja, sehr, sehr gut. Also es nimmt viel Zeit in Anspruch.
Was sind da seine Tätigkeiten?
Es ist ein Besuchsdienst. Also ich habe ja keine pflegerischen Kompetenzen. Das heißt, ich dürfte zum Beispiel eine Lageveränderung, also wenn jetzt zum Beispiel jemand im Bett ist und gerne in den Rollstuhl möchte, dann dürfte ich das nicht machen. Mhm. Ich könnte das auch nicht machen, deswegen darf ich es auch nicht. Mhm. Oder ich darf jemandem zum Beispiel was zum Trinken geben, aber nur in die Hand. Ich darf jemanden, wenn jemand das selber nicht mehr zum Mund führen könnte, dürfte ich das nicht machen. Mhm. Gibt es auch wieder Gründe, weil du dann, je nachdem, wie deine Schluckfähigkeiten sind, kann es dann sein, dass du erstickst. Mhm. Genau. Und muss nicht gleich ersticken sein. Gibt es natürlich auch weniger unangenehme Dinge. Ja, aber so ist es wirklich ein Besuch. Das heißt, ich gehe mit bestimmten Menschen essen oder einen Kaffee trinken oder wir reden oder wir gehen spazieren oder wir gehen einkaufen. Also es sind sehr einfache Tätigkeiten, die man eigentlich im eigenen Alter gar nicht so wahrnimmt.
Hm. Hast du das Gefühl, du hast dann durch diese Tätigkeit, die du mit einer machst, dass du irgendwas gelernt hast oder so? Ziehst du da irgendwas draus?
Ja, also es relativiert irgendwie sehr viel. Also einerseits dieser Verein, da kann jeder Mensch könnte da mitmachen, einfach nur im Sinne einer freiwilligen Tätigkeit. Aber ich habe da kaum noch Leute kennengelernt, die das als freiwilligen Tätigkeit machen. Also vielleicht zwei oder drei. Und das sind Dutzende Menschen, die machen das als Teil, wie ich, von ihrem Propädeutikum oder weil sie eine Ausbildung machen zum Lebens- und Sozialberaterin. Das heißt, da gibt es irgendwie, genauso wie man das sagt bei Zivildienern, da gibt es einfach so viele Aspekte der Gesellschaft, die darauf aufbauen, dass es Strukturen gibt, die dich zwingen, solche Tätigkeiten zu machen. Weil wenn das Propädeutikum nicht dieses Praktikum drin hätte, hätte ich ja nie ein Praktikum gemacht. Mhm. Also wäre eine Zeit für eine Freiwilligentätigkeit. Aber die Konsequenz davon ist, dass Leute halt einsam sind. Und das ist jetzt ein Verein. Also es gibt da ja hunderte Möglichkeiten, wo du dein Praktikum machen kannst. Also es, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen schwierig, das Kunstmachen so ernst zu nehmen, wenn man sieht, wie wichtig andere Dinge sind.
Mm, ja. Also diese Einsamkeit im Alter überhaupt, also das, hast du das am Schirm gehabt bei dir oder für dich?
Naja, ich muss sagen, Einsamkeit ist ein Thema, das ich aus meinem eigenen Leben sehr gut kenne. Deswegen war das jetzt keine Überraschung, dass es im Alter dann im Schnitt noch ein bisschen unangenehmer ist oder unangenehmer sein kann. Mm. Aber gut, im Alter ist wahrscheinlich alles Mögliche unangenehmer.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich denke mal, es ist schon at the same time viel auch noch regulierbar und beeinflussbar, auch wenn du 80 bist oder 85 oder 90. Das Alter hat nur eine bestimmte Aussagekraft über deinen Handlungsspielraum. Hm. Gewisserweise hat es eine sehr hohe Aussagekraft und dann wieder gar nicht. Es gibt Leute, die sind einfach gut drauf. Und es gibt einfach Leute, die sind schlecht drauf. Hm. Ich, keine Ahnung.
Ja, da hat es ja irgendwann, glaube ich, auf Netflix also Dokumentation gegeben über, wie wird man wirklich alt, da haben sie quasi herausgeforscht, wie schafft man das. Und ein großer Punkt, glaube ich, war die Community, also dass da Leute sind, glaube ich, irgendwo in Japan oder so gibt es ganz alte Menschen, die haben halt dann so, wo sie zusammenkommen. Und ich glaube, der körperliche Aspekt ist einmal, es muss immer, ich glaube, irgendwo in einem italienischen Dorf, wo die Kirchen immer bergauf war, wo die Leute immer in die Kirchen gegangen sind, da sind die Leute auch alt geworden, weil es so körperlich anstrengend ist, da so auf den Berg aufgehen oder so.
Ja, voll.
Also.
Keine Ahnung.
Naja.
Ja, aber auf jeden Fall ist eine gute Tätigkeit. Ja. Ich bin total dankbar. Ich glaube, ein Teil von mir freut sich auch, wenn ich dieses Praktikum irgendwann fertig habe. Mhm. Ein anderer Teil von mir kann sich gar nicht vorstellen, das jemals aufzuhören, weil es einfach eine so ganz intrinsisch sich aus sich selbst heraus belohnende Tätigkeit ist. Mhm. Ja, mal schauen.
Naja, aber es ist ja nicht nur das Praktikum in deinem Leben.
Das stimmt.
Ich war letztens zum Beispiel im Künstlerinnenhaus, und da war eine gewisse Ausstellung und da war ich dort, weil es gab Kunst mit Baby.
Ah, warst du dort?
Ich war dort, ja.
Oh, wie cool.
Ich habe mir die Ausstellung Substanz angeschaut und da ist ein gewisser Herr Kurator dabei gewesen und das warst du, glaube ich, oder?
Ja, voll. Na, das war eins der, also gut, dieses Jahr war voller seltsamen Überraschungen. Also ich bin vor im Februar 2023 vom Günter Oberholenzer, den hatten wir hier ja auch schon als Gast, im Podcast, der hat mich gefragt, ob ich eine Ausstellung kuratieren würde im Künstlerhaus. Ja. Im Künstlerhaus gibt es einerseits sehr viele Ausstellungen, weil die einen kleinen 200 Quadratmeter Raum haben, der, ich glaube, jede Woche neu bespielt wird. Also da werden es wahrscheinlich allein in dem Raum 40 bis 50 Eröffnungen im Jahr haben. Und dann haben die aber auch den großen Bereich, der ist eher so, ich weiß es jetzt gar nicht, 800 bis 1000 Quadratmeter. Und da haben die nur 3 Ausstellungen im Jahr. Und er hat mich gefragt, ob ich in diesem Bereich, im großen Bereich, was machen würde. Komplette carte blanche. Ich kann eine co-kuratierende Person fragen, wenn ich das möchte. Ich kann auswählen, welche Menschen ich einladen würde. Ich kann das Thema auswählen. Ich kann die Werke auswählen. Er hat damit nichts zu tun. Er bietet es mir an. Das sind die Bedingungen. Und ja, ich bewerbe das nicht so groß, aber ich müsste jetzt nachzählen, aber ich glaube, ich habe über 25 Ausstellungen kuratiert in den letzten 10 Jahren. Das heißt, das ist einfach etwas, was ich immer wieder gemacht habe. Ich habe es allerdings die letzten paar Jahre nicht gemacht. Es war eine bewusste Entscheidung, weil mich die Arbeit mit bestimmten Künstlern und Künstlerinnen eigentlich, das hat irgendwie die falsche Art von Energie gebraucht. Ich habe da, irgendwann hat sich das nicht gut angefühlt. Und trotzdem wusste ich, das mache ich.
Warum?
Naja, es ist einerseits so eine Art von too good to be true, im Sinne von, dass wenn du gerne im Künstlerhaus kuratieren wollen würdest, dann kommst du da nicht ran. Mm. Du kannst dir das nicht wünschen, also nicht realistisch wünschen und glauben, dass es eintreten wird. Es ist auch ein bisschen lustig gewesen, weil es überhaupt nicht auf meinem Radar war und ich keine Sehnsucht danach hatte. Und wenn du 5 Jahre zurückgespult hättest in der Zeit, hätte ich da... Das war nie auf meinem Radar, aber da hätte ich wahrscheinlich, das Glücksgefühl wäre in mir sehr groß gewesen. Mhm. Und mein Fokus Anfang 2023 war so sehr auf eine bestimmte Art in einem Survival, da ging es echt nicht um Kunst, sondern da ging es um emotional eher sowas wie Überleben. Und deswegen, ja, ich habe das wahrgenommen, ich habe gewusst, was ich machen will. Ich habe am selben Tag noch gewusst, was ich machen will, aber es war nicht weiter wichtig. Und vielleicht ist es eine schöne Grundsituation gewesen. Also ich war jetzt nicht stolz oder glücklich. Also das another job konnte mich zu dem Zeitpunkt nicht glücklich machen, sagen wir so. Wurscht, wie toll der Job vielleicht war. Naja, ich wusste, ich möchte eine Ausstellung machen, wo ich Menschen Raum gebe, die zwar einerseits schon eine künstlerische Praxis haben, die sich aber nicht mit der Frage auseinandersetzen, was könnte Kunst sein, was ist Kunst, sondern die viel weiter schon sind, nämlich wo stoßen sie an eine Frustration, wo sie sagen, ja, ich mache zwar diese Kunst, ich habe das Thema X, keine Ahnung, die Klimakrise oder Femizide oder ist ja egal was, aber ich habe einen guten Grund, warum ich meine Kunst mache, aber ich packe nicht mehr Kunst zu machen, weil das ändert nichts. Und es muss hier ein anderes gesellschaftliches Wirken stattfinden. Ich muss jetzt, was auch immer, einen Verein gründen, ich muss Geld sammeln, ich muss bla bla bla, was auch immer. Und genau, das wusste ich und ich habe auch gewusst, wen ich gern fragen möchte als co-kuratierende Person, das war die Esther Ladig. Die hat auch sofort zugesagt, ich habe die innerhalb von wahrscheinlich einer Woche gefragt, das heißt, sie war wirklich ganz, ganz, ganz von Beginn an dabei und damit ist das auch wenn quasi diese Idee von mir war, ist die Konzeption wirklich von uns beiden. Es ist eine Ausstellung von uns beiden. Und ohne der Esther wäre das auch nicht so geworden. Ist halt eine unglaublich erfahrene Kuratorin, kennt wirklich alle Menschen und hat ein unglaubliches Wissen um Kunst und Kultur, aber auch um diese zwischenmenschlichen Zwischentöne, die du ständig brauchst, wenn du so ein Großprojekt versuchst umzusetzen. Mhm. Ja, und jetzt gibt es diese Ausstellung, sie hat am 31. Oktober eröffnet und sie läuft noch bis Anfang Februar.
Ja, es ist, sind wahnsinnig schöne Räume. Also ich habe sie auch sehr genossen, die Ausstellung, und ich finde es arg. Also ich finde, man sollte dorthin gehen und sich das anschauen. Und ich finde es auch cool, wenn man so eine Kuratorinnenführung macht.
Ja, ich schaue gerade nach. Wir haben nämlich noch eine, also das Spannende am Künstlerhaus ist, sobald da ein Event ist, ist der Eintritt gratis. Also okay. Wenn man zur Führung, ich schaue gerade jetzt am Kalender, wann die nächste Führung ist, weil die Esther und ich machen eine im Jänner, nämlich am 18. Jänner um 15 Uhr.
Ja.
Also in einer Zeit hin. Aber wir haben einige Events noch. Es gibt einen Workshop, da muss man zahlen, aber sonst, auch gestern zum Beispiel war Kunst und Schnittlauch. Genau. Hallo, Christoph und Axi. Ja, und sobald ein Event ist, kommt man gratis rein. Also man würde normalerweise denken, man muss zahlen und vielleicht deswegen nicht hingehen, nein, umgekehrt.
Ja, also bei Kunst mit Baby habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ich habe mich sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt, weißt du? Also es waren Menschen sind sehr bemüht dort. Zumindest war das der Eindruck, schon allein, wie man reingelassen wird und so und mit dem Lift und alle. Also es war sehr welcoming. Und würde jeder Person, die ein kleines Baby hat, empfehlen. Es gibt nämlich eine zweite Führung mit Kunst mit Baby auch noch, glaube ich.
Ja, es gibt auch Führungen in unterschiedlichen Sprachen. Es gibt Führungen dort für Menschen mit Demenz, müssen dann immer mit einer Begleitperson kommen. Aber es gibt auch noch Führungen für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen. Also das Künstlerhaus, ich kann das jetzt nicht gut vergleichen, wie es an anderen Institutionen ist, aber deren Kunstvermittlungsprogramm ist ziemlich beeindruckend.
Und es ist so zentral einfach, ich meine, direkt beim Chorusplatz und drunter die Albertina Modern und so. Also es
genau.
ist fett.
Ja. Also wir haben unglaubliches Feedback bekommen, unglaublich positiv. Ö1 hat sowas gesagt wie, das Künstlerhaus hat mit dieser Ausstellung wieder bewiesen, dass es mehr am Puls der Zeit ist als die anderen Häuser der Stadt. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es war wirklich so, wow. Und ja, das war wirklich toll. Und ich meine, jetzt haben wir noch gar nicht über die Positionen geredet. Also da sind, vielleicht müssen wir da mal separat aufnehmen, weil da rede ich wahrscheinlich eine halbe Stunde. Ja. Aber in Kürze, die Menschen, die da eine Plattform dann bekommen haben und eingenommen haben, sind unglaublich. Einige davon hatten wir auch hier schon im Podcast. Nesterwall zum Beispiel oder Jacqueline Scheiber. Ich überlege gerade, wie wir noch alles gehabt haben. Jetzt fällt es mir natürlich nicht ein. Aber es ist, wie soll ich sagen, ich habe mir irgendwann gedacht, relativ zu Beginn der Konzeption der Ausstellung, wie wild das ist, dass man bei einer Gruppenausstellung die Leute, die ausstellen, lernen sich eigentlich immer erst beim Aufbau oder bei der Eröffnung kennen. Aber da haben sie ja gar keine Zeit, um sich kennenzulernen. Die haben ja was zu tun. Und deswegen wollte ich so monatliche Treffen vorab umsetzen. Und ja, hat wahrscheinlich eher so jeden zweiten oder vielleicht jeden dritten Monat stattgefunden. Es war natürlich auch nur möglich für die Leute, die sowieso in Wien leben. Aber die Energie in diesen Treffen war der Wahnsinn. Da hat niemand über Kulturbetrieb geredet oder Kunstmarkt, weil die alle was zu tun hatten. Ist natürlich ein bisschen zynisch, wenn ich das so sage, aber da war eine Person, ich lasse den Namen weg, eine Person hat gesagt, warum würde ich auf eine Ausstellungseröffnung gehen, wenn gleichzeitig eine Demo ist?
Ach so vom Vibe her.
Ja, oder eine andere Person hat gesagt, wenn für meine Arbeit in der Kunstwelt kein Platz ist, dann will ich die Kunstwelt nicht. Einfach nur, weil da Menschen sind, die sich zwar enorm um Themen einsetzen und Kunst dazu machen, aber eigentlich überhaupt keine institutionale oder galerietechnische Sichtbarkeit haben für ihr Werk. Und so haben wir zwar auch zumindest eine ultra bekannte Person dabei, die auch auf der Documenta und Biennale und so ausstellt. Aber sonst haben wir Menschen, die diese Sichtbarkeit eigentlich nicht haben. Nicht nur, aber tendenziell eher haben sie das nicht. Und man sieht auf einmal, wie wurscht das ist für das Werk und wie die Relevanz einer Haltung unbeeindruckt ist davon, ob irgendwer zuschaut.
Mhm.
Ja.
Du wirkst auch glücklich.
Ja, wenn ich so drüber rede, denke ich mir, wow, das ist super. Soll ich vielleicht eine Folge drüber machen?
Das ist auch irgendwie eine Geburt. von einer Ausstellung, so ja. Ein Baby.
Ich habe das tatsächlich gestern zum Axi Giese eben von Kunst und Schnittlauch gesagt, so ja, am liebsten bei so einem Projekt hätte ich, dass man es direkt danach nochmal machen kann, weil das sind so viele Dinge, die man besser verstehen würde vom Prozess. Keine Ahnung, ich glaube, es wäre gut. Und natürlich komplett unrealistisch. Und er hat dann gesagt, ja, lol, ich meine, das ist ungefähr so wie bei Kindererziehung. Ne? Da kannst du halt, du hast eine Chance. Für jeden Moment hast du eine Chance.
Ja, deswegen kriegen gleich vielleicht ein zweites Kind, weil sie wissen, beim ersten haben sie es irgendwie ein bisschen verschissen.
Sag das dem ersten. Ja, weißt du, diese 3 Jahre war ich einfach depressiv. Pech gehabt. Aber ich werde es nächstes Mal besser machen. Ja, also das fand ich sehr süß von ihm. Und das stimmt natürlich. Aber ja, wir haben es gemacht, wie wir es gemacht haben. Wir sind super happy mit dem Resultat. Ich habe total das Bedürfnis, noch bestimmte Namen auszusprechen von Ausstellenden, aber vielleicht machen wir da wirklich eine eigene Folge. Ja. Und ich habe dieses Jahr begonnen, so Zeichenworkshops zu machen, bei mir im Atelier. Und das ist auch was mich so, ich weiß nicht, ob es mich glücklich macht, aber ich sage mal, es macht mich so glücklich.
Warum macht es dich glücklich?
Naja, weil ich habe vor 20 Jahren angefangen, Kunst zu machen. Hätte ich damals nicht so genannt, aber da habe ich halt begonnen zu zeichnen. Und dann habe ich gemalt und dann habe ich Kunst studiert und das Doktorat gemacht und so viel versucht, auf diesem miesen Kunstmarkt Fuß zu fassen und irgendwie ökonomisch bestehen zu können und so. Und dann war das eben dieses Jahr so, dass ich begonnen habe, so einen Workshop zu konzipieren. Wie würde ich das machen wollen? Wenn ich Leute einlade, zu zeichnen, mit dem Anspruch, dass die nichts können müssen. Also, dass jeder Mensch, deine Mama, meine Mama, da hinkommen könnte und nachher mit einem guten Gefühl und viel Selbstermächtigung und mit tatsächlichen Arbeiten, die hier gemacht wurden, rausgehen kann. Wie viel Zeit, wie viele Stunden würde das brauchen? Wie viele Tage sollte man sich dafür Zeit nehmen? Wie viel Geld sollte ich dafür verlangen? Traue ich mir das überhaupt zu? Warum traue ich es mir zu? Wie würde ich es machen? Genau, und das war dann alles, das hat sich. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, so 20 Jahre Erfahrung haben auf einmal so gegriffen und ich habe genau gewusst, wie ich es machen will. Und immer an einem Wochenende, immer 3 Stunden pro Tag, dass du total viel Zeit dazwischen hast. Ja, und ich habe jetzt, ich kann es da gar nicht sagen, 6, 7 Mal habe ich das schon umgesetzt. Und die Menschen, die da kommen, die gehen genau mit dem Gefühl raus. Das ist so, also es ist auf einmal, ich sage, lerne keine Techniken, sondern dich selbst kennen. Und natürlich kann ich viele Techniken unterrichten, aber ich glaube, es beginnt halt alles immer bei dieser Frage, was will ich? Ich selber, will ich diesen Stift oder den Stift, das Papier oder das? Will ich sitzen oder stehen? Also es beginnt nicht mit der Komposition oder was auch immer. Es beginnt mit allen Themen gleichzeitig.
Auf sich zu hören. Ja.
Genau, es ist und oft auch ein somatisches Wissen, aber auch ein emotionales Wissen. Dein Bauch weiß schon, ja, ich bin jetzt wütend, ich möchte groß arbeiten, aber man traut sich es vielleicht gar nicht. Und dann, was da passiert, ist irgendwie, dass man bei diesen Workshops den Raum dafür bekommt. Und ich versuche da sehr aufmerksam zu sein, was die Bedürfnisse sein könnten von den Menschen, die da sind. Das ist im Schnitt für 4 bis 8 Personen. Ja, und dann geht's da ab. Und ich bin so happy, weil einerseits hat es mir eine zusätzliche Geldquelle beschert, wo ich mir schon dachte, wie witzig, dass ich das nicht schon vor Jahren gemacht habe. Aber ich glaube, ich wäre nicht bereit gewesen. Und dann ist es aber auch so, wieder vom Nervensystem, das sind auf einmal Menschen in einem Raum. Und für uns Säugetiere, die wir keine Reptilien sind, glaube ich, ist das gut.
Da kommen wir wieder so zurück zu dem, gell? Dass wir einander brauchen.
Wir brauchen einander.
Dass das irgendwie Halt geben vielleicht.
Ja, und gegen die Einsamkeit. Und ich mache ganz viele Übungen, wo nicht das Resultat der Fokus ist, sondern der Prozess. Ich sage dann immer, als Künstler oder Künstlerin verbringt man eigentlich keine Zeit mit diesem Resultat. Man verbringt annähernd 100% mit dem Prozess. Und dann gibt es bestimmte Übungen, wo du die Augen geschlossen hast oder wo du nur nach Geräusch zeichnest, damit du einfach gar nicht beurteilen kannst, was du da machst, visuell. Genau, das wollte ich noch sagen. Das macht mich total happy irgendwie, dass ich das begonnen habe.
Das ist schön. Ich meine, stehen nur ein paar Sachen auf der Liste, aber das war's der, gell? Ich meine, jetzt haben wir schon überstimmt.
Ja, nicht, lass mal dabei. Ich glaube, wir brauchen diese Themen ja gar nicht alle heute.
Ja, wir können ja wieder mal was aufnehmen, weil wir sitzen jetzt zwar da, 6 Monate sind vergangen seit der letzten Aufnahme.
Ah, Wahnsinn.
Oder noch mehr, 7 wahrscheinlich? Na, 6, 7.
Ach, Wahnsinn.
Aber wie geht's weiter? Das könnte man auch noch diskutieren.
Naja.
Ich würde sagen, go with the flow.
Ja, we shall go with the flow. Also bei mir ist es, wir haben da jetzt wirklich nicht alle Themen angesprochen, aber es ist tatsächlich zeitlich sehr dicht bei mir. Also ich habe das Gefühl, es war vielleicht sogar noch nie so dicht bei mir. Und zur selben Zeit fühlt es sich so gut an, da zu sitzen, zu reden mit dir.
Und zu plaudern.
Ja, ich spüre in mir eine Sehnsucht, mehr solche Gespräche zu führen.
Ja.
Vielleicht sogar mehr als Interviews. Wobei Interviews, wir haben nie Interviews geführt, wir haben Gespräche geführt.
Ja.
Aber schauen wir mal. Mich würde es total interessieren, bestimmte Menschen, die schon da waren, wiederzuholen.
Mhm.
Du hast letztens gemeint, die Katharina Mader zum Beispiel.
Jetzt, wo ich quasi Mama bin, kann man da wahrscheinlich nochmal nachfühlen bei gewissen Menschen oder bei der Sarah Ostertag.
Oh ja, die Sarah.
Ja.
Die ist jetzt auch gerade wie im Nesterwall im Nest, neue Staatsoper.
Ja.
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 Was denkst du?
Ja, also für mich ist das natürlich jetzt ganz was Neues. Ich komme raus aus der Wohnung und habe etwas ohne Baby, was auch ungewohnt ist.
Ich habe das auch vorher schon gesagt, vor der Aufnahme ist das erste Mal, dass ich dich seit der Geburt von eurer Tochter ohne Tochter sehe.
Ja, und gleichzeitig habe ich auch voll die Lust drauf, solche Gespräche zu führen und denke dann nachher dran, also was aber für Schritte noch passieren müssen, damit Erfolge rauskommt. Ne? Und dann habe ich mich gefragt, wann höre ich mal den Podcast dann an? Wie mache ich das? Weil normal schreibe ich ja mit, welche Sachen irgendwie geändert werden müssen oder so. Wie mache ich das jetzt mit einem Baby? Weißt? Also es ist so, wir werden das einfach ausloten. Also ja.
Kann die Kleine schon bestimmte Tätigkeiten übernehmen? Also
ja, sie kann zum Beispiel vielleicht kann sie einen Jingle, vielleicht kann sie mal reinbrabbeln.
Was waren die Geräusche?
Adl.
Das klingt eher ein bisschen wie Kunst und Klischee.
Ja, vielleicht schauen wir mal. Vielleicht kann sie uns irgendwie unterstützen.
Schauen wir mal.
Ja.
Ja, cool.
Na, schön.
Kevo, sollen wir es da stehen lassen?
Was? Ja, aber wir lassen es noch nicht ganz da stehen. Und zwar, ich habe ein kleines Geschenk mitgenommen.
Oh.
Es ist ja jetzt Weihnachten.
Oh. Na, Alter, was habe ich mit? Gar nichts.
Ja, ich bin die Geschenkefrau, hallo.
Ja, na, aber das ist schon, wenn man zweiter sitzt.
Ich habe mir gedacht, das ist jetzt auch bald das neue Jahr und so und reflektieren und wie geht's weiter mit dem Podcast und so. Und ich habe mir gedacht, ich kann da ja mal einen Sack voll Glück mitnehmen.
Ist es einfach...
Sack voll Glückskekse.
Oh, Wahnsinn.
Ich habe einen Sack voll Glückskekse mitgenommen. Einfach, du kannst gleich nachher dann uns aufmachen und dann schauen wir, wie der Podcast, in welche Richtung
was
der geht.
Vielleicht gleich sofort.
Und ich habe nachgelesen, weil 2025 gibt es ja wieder ein Jahr im japanischen Kalender oder im chinesischen Kalender.
Ja.
Und es ist dieses Mal das Jahr der Schlange.
Ja.
Das soll sehr gut sein für die Kreativität und so weiter.
Ja, die Schlange. Ich habe was Urleibendes bekommen. Also ich habe das Glückskeks natürlich
kurz,
schon.
Das kriegst du schon für das Jahr. Jetzt hast du einfach Gummischlangen gekriegt. Ich habe mir gedacht, das passt ganz gut.
Jetzt weiß Nahrung. Ich endlich, danke, wie sich das anfühlt, wenn man Geschenke kriegt beim Kunst- und Klischee-Podcast.
Na gut.
Ich fühle mich auch beschämt, muss ich sagen.
Warum?
Na, weil ich so ignorant war und nicht selber Geschenke mitgebracht habe für dich.
Ich geh bitte.
Herr. Ach, Wahnsinn.
Na, das Gleiche hat der Philipp auch noch mal gekriegt von mir, du bist nicht
da. Ah, Wahnsinn. Also ich muss jetzt trotzdem...
Lies es vor.
Danke. Ich habe eins von 700 Glückskeksen geöffnet und es ist bilingual auf Deutsch und Englisch. Ich lese es zuerst auf Englisch vor für unsere International Audience.
Yes.
Es steht drauf, you remain unshakably calm.
Wow.
Und auf Deutsch ist es sehr höflich, per Sie. Sie bleiben unerschütterlich gelassen.
Ja, Wahnsinn.
Good to know.
Ja, das ist, ja.
Good to know.
Du bist in der Balance.
Ja.
Du ruhst in dir.
I'm rowing in the me.
Ja. Aber was heißt das jetzt für ein Podcast? Ruhe? Oh mein Gott, nein.
Gelassenheit, okay. Chillen, die richtigen Substanzen einnehmen, um ruhig zu sein.
Chill's einmal. Ja, vielleicht mal
wow.
Schauen.
Wow, ich kann das nicht glauben, wie cool ist das? Das ist auch einfach so ein gutes Geschenk für wurscht welche Situation.
Ja, ein Sack voller Glück.
Aha, ich habe zuerst gedacht, du packst jetzt irgendwie Pferdekot aus oder so.
Nein, wieso? Naja. Na, bringen Pferdeäpfel Glück.
Sagt man das nicht?
Glück? Cut. So, nächstes Jahr, es geht im nächsten Jahr weiter, wir wissen nicht genau wie, aber es geht irgendwie weiter und wir schauen, wir wollen euch auf unserem Weg mitnehmen und...
Wir sind wieder am Leben. Wir waren immer am Leben, ja. Schreibt es uns, wenn wir über bestimmte Themen reden sollen. Vielleicht macht das ja wer. Wie witzig wäre das? Also, wenn jetzt noch wer zuhört, dann bitte habt ihr Thema auch und schickt es uns. Okay. Naja, hey, eine Sache möchte ich noch sagen. Philipp sitzt heute nicht bei uns. Er ist natürlich dabei, weil er die Aufnahme managt und auch den Schnitt machen wird. Aber Philipp, wir sind dir so dankbar.
Das stimmt.
Wir sind dem Philipp so dankbar, weil, ich weiß nicht, wenn er das nicht erneut uns zur Verfügung stellen würde, dann wären wir jetzt nicht da.
Ja. Manche Menschen sind aber auch essentiell für diese Welt.
Essential and essentially awesome.
So ist es.
Ja.
In diesem Sinne.
Miau, miau.
Ein schönes neues Jahr 2025.
Miau, miau, miau.
Bis bald. Tschüss. Hast du es gehört? Ja. Ich habe dir ein Geschenk mitgenommen.
Audiamo Plus. Wir hören uns.